Deutschlandfunk, Information und Musik.
Vor 100 Jahren, am 28. Juni 1919, unterschrieben SPD-Außenminister Hermann Müller und Verkehrsminister Johannes Bell von der katholischen Zentrumspartei nach der Niederlage im Großen Krieg im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles den gleichnamigen Vertrag. Knapp 50 Jahre zuvor wurde nach dem Sieg der Deutschen über Frankreich am gleichen Ort das Deutsche Reich und Wilhelm I. zum deutschen Kaiser ausgerufen. Den Ort der Vertragsunterzeichnung, die das Ende des Ersten Weltkriegs besiegeln sollte, hatte der französische Ministerpräsident Georges Clemenceau also sehr bewusst gewählt. In Deutschland war der Versailler Vertrag heftig umstritten. Selbst der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann sprach von Fesseln und trat aus Protest als Reichsministerpräsident zurück. Welche Auswirkungen er bis heute hat, dieser Vertrag, darüber habe ich mit dem Historiker Eckhard Konze gesprochen und ihn gefragt, was war das eigentlich für eine Aufgabe? 32 Staaten haben in Paris verhandelt und mussten ja eigentlich eine neue Weltordnung herstellen.
Genauso ist es, 32 Staaten, und das Entscheidende ist natürlich, es waren 32 Siegerstaaten. Die Verliererstaaten des Ersten Weltkriegs, allen voran das Deutsche Reich, waren an diesen Verhandlungen in Paris nicht beteiligt. Ihnen wurde der Frieden mehr oder weniger diktiert, ganz besonders im deutschen Falle. Aber diese Zahl 32 Staaten aus der ganzen Welt deutet natürlich auch auf die enorme Aufgabe hin. Es ging tatsächlich darum, um nicht mehr und nicht weniger, als nach einem Weltkrieg, nach einem globalen Krieg nun eine globale Friedensordnung zu schaffen. Und das war eine gewaltige Aufgabe, und der Vertrag mit Deutschland, der Versailler Vertrag, war nur ein Teil, sicherlich der wichtigste und größte, aber doch nur ein Teil einer viel umfassenderen Aufgabe.
Und diese Verhandlungen waren auch mit nichts zu vergleichen, oder? Weil wenn man ungefähr 100 Jahre zurückgeht, dann gab es den Wiener Kongress, da wurde Europa neu sortiert. Das waren aber ganz andere Verhandlungen 1919, oder?
Diese Verhandlungen waren in jeder Weise präzedenzlos. Nicht nur aufgrund der Globalität der Aufgabe und dieser riesigen Dimension. Hinzu kommt, dieser Frieden fand unter den Augen der Öffentlichkeit, und zwar einer globalen Öffentlichkeit, statt. Und diese öffentliche Beobachtung, auch als mediale Beobachtung, übte einen enormen Druck aus, auch auf die Verhandlungen, und auch das gehörte mit zu den Herausforderungen dieses Friedensschlusses von 1919.
Sie haben ein Buch über den Versailler Vertrag und seine Folgen geschrieben, Die große Illusion. War das die große Illusion, dass man alle zufriedenstellen konnte?
Das war eine der Illusionen, eine Hoffnung. Die andere Illusion, vermutlich die wichtigste, war schlicht die Tatsache, dass man glaubte, dass man hoffte, auch tatsächlich nach diesem gewaltigen Krieg innerhalb kurzer Zeit nun einen stabilen Frieden schaffen zu können, der Sieger und Besiegte gleichermaßen zufriedenstellen würde. Und das war vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen, vor dem Hintergrund dieses Krieges im Grunde genommen, das sehen wir heute viel klarer, ein Ding der Unmöglichkeit. Es war schlicht nicht möglich, im November 1918 oder kurz danach, also mit dem Ende der Kampfhandlungen, gewissermaßen vom Kriegsmodus in einen Friedensmodus umzuschalten, per Knopfdruck. Es ging ja vielfach nicht nur auf deutscher Seite, sondern auch auf Seiten der Siegermächte, der Krieg in den Köpfen weiter. Und die Erfahrung des Krieges wirkte ein auf den Friedensschluss und trug dazu bei, dass dieser Friedensschluss eben sehr, sehr instabil war und am Ende keinen der Beteiligten wirklich zufriedenstellte.
Wenn wir von heute aus nochmal diese 100 Jahre zurückblicken, welche Auswirkungen hatte dieser Vertrag, die heute noch spürbar sind? Also es gibt da ja mehrere Themen, die man besprechen könnte. Es geht einmal um Grenzen, die gezogen wurden. Es geht um Großreiche, die verkleinert wurden, beispielhaft das Habsburgerreich. Es ging um den Völkerbund. Den Vertrag haben auch nicht alle Länder unterschrieben. China zum Beispiel nicht und die USA auch nicht. Welche Auswirkungen spüren wir heute noch?
Also wir spüren Auswirkungen in einer ganzen Reihe von Bereichen. Die Auflösung der großen Imperien, der kontinentalen Imperien, natürlich das Habsburgerreich, das Osmanische Reich, natürlich auch aus der Auflösung des Osmanischen Reiches. Gerade im Nahen und im Mittleren Osten ergeben sich Probleme, nicht zuletzt in der Neugestaltung des Nahen und Mittleren Ostens. Die Idee einer arabischen Staatenwelt, der arabisch-israelische, arabisch-jüdische Konflikt geht zurück in Ansätzen auf Entscheidungen, die in der Schlussphase des Ersten Weltkriegs und die Zeit des Friedensschlusses fallen. gefallen. Die Schaffung des Königreiches Jugoslawien 1918, 1919 als Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen. Im Grunde eine Zwangsgemeinschaft, die dann nach 1990 in Bürgerkrieg und in genozidaler Gewalt zerfallen ist. Also auch hier lassen sich Fäden ziehen, Linien ziehen aus der Zeit um 1919 bis in unsere Gegenwart. Vor allem aber sind es Entwicklungen, die uns heute wieder näher gerückt sind, eine globale Ordnung, die eben anders als es die Friedensmacher 1919 wollten, keine multilaterale Ordnung internationaler Kooperation und internationaler Organisation gewesen ist, trotz des Versuchs des Völkerbunds, sondern eine Welt der Nationalismen, eine Welt unilateralen politischen Handelns. Und das sind ja Entwicklungen von hoher Aktualität, denn auch unsere gegenwärtige Weltordnung, die internationale Politik des beginnenden 21. Jahrhunderts, ist viel stärker als die Welt der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts charakterisiert durch neue Nationalismen, durch neue Unilateralismen in der Politik, ob man nun an Russland, an China oder eben auch die Vereinigten Staaten denkt. Und das sind zwar nun keine unmittelbaren Folgen des Friedensschlusses von 1919, aber die Parallelen sind unübersehbar und gerade auch deshalb ist uns Versailles, ist uns die Pariser Friedenskonferenz als gescheiterter Versuch, einen stabilen Frieden zu schaffen, heute wieder deutlich näher gerückt.
Werden denn die Probleme, die wir heute haben, die globalen politischen, gesellschaftlichen Probleme, zu sehr vom Ende des Zweiten Weltkriegs und der Ordnung, die da neu geschaffen wurde, gedacht? Haben Sie den Eindruck, es müsste eigentlich noch weiter zurückgegangen werden und eigentlich eher von da aus, von 1919 aus gedacht werden?
Ja, die Welt nach dem Zweiten Weltkrieg auch in ihren Strukturen und Institutionen war ja der Versuch, Lehren aufzuziehen aus dem Scheitern des Friedens von 1919. Das beginnt mit den Vereinten Nationen und setzt sich aber fort in einer Reihe anderer internationaler, multilateraler Organisationen. Natürlich zunächst eingeschränkt auch durch den Kalten Krieg. Vieles bezieht sich zunächst auf die westliche Welt, die NATO, die europäische Integration mit ihren Strukturen und Institutionen. Es gibt dann nach 1990 für eine kurze Phase die Hoffnung, auch den Enthusiasmus, nun diese multilaterale Welt, dieses auch regelbasierte internationale System gewissermaßen auf die gesamte globale Ordnung ausbreiten zu können. Das gelingt aber nicht und stattdessen sind wir seit 10, 20 Jahren eben tatsächlich mit einer internationalen Ordnung und auch mit Dynamiken internationaler Politik konfrontiert, die viel stärker der Welt der Zwischenkriegszeit, zum Teil sogar der Welt vor dem Ersten Weltkrieg ähneln, mit sozusagen stark von nationalen Kräften und Motiven angetriebenen politischen Entwicklungen, sodass wir heute eher die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen als eine Zwischenzeit betrachten können, die in den 1990er Jahren dann ihr Ende gelangt ist, auch was gerade ihre internationalen Ausformungen, Institutionen, Regelwerke betrifft und deswegen auch ein aktuelles politisches Interesse zurückfällt auf die Zeit des Ersten Weltkriegs, die Zeit, die Jahre davor, aber eben auch die Jahre nach dem Friedensschluss von 1919.
Ein Mythos, den Sie ja für falsch halten in Ihrem Buch, ist, dass der Versailler Vertrag sozusagen schuld daran ist, dass die Nationalsozialisten ab 1933 die Diktatur in Deutschland errichtet haben. Wenn wir aber jetzt nochmal sozusagen an rechte Kontinuitäten denken, wir haben in dieser Sendung heute Morgen schon darüber gesprochen, da geht es ja auch, gerade wenn wir im Moment sehen, was mit dem Kasseler Regierungspräsidenten passiert ist, der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten, da beginnt es ja ab 1945, aber müssen wir rechte Kontinuitäten eigentlich auch eher ab 1919 denken?
Mit Sicherheit, denken Sie doch nur an die Wirkung einer politisch vergifteten Sprache von Hass und Gewalt, die ja gerade von Rechten, von rechtsradikalen Kräften schon in der Weimarer Republik artikuliert worden ist und die ja ein ganz zentrales Element dieser Gewaltaufladung der Weimarer Politik, der Weimarer Gesellschaft gewesen ist, immer wieder sozusagen auch mündend in politischer Gewalt und politischen Morden. Und da sind wir sofort natürlich auch wieder beim Versailler Vertrag, weil ja zu den frühen Opfern dieser politischen Gewalt und politischer Morde auch prominente Politiker gehören, Matthias Erzberger beispielsweise oder Walter Rathenau, denen von ihren rechtsradikalen Gegnern zunächst sozusagen in einer hasserfüllten Sprache der Gewalt, aber dann eben auch durch Morde vorgeworfen wurde, für diesen Versailler Vertrag, für diesen Schandvertrag, für diesen Knebelvertrag verantwortlich zu sein. Also insofern gibt es eine sehr, sehr klare Kontinuitätslinie, gerade auch was einen entgrenzten politischen Sprachgebrauch betrifft, der eben dann auch die Vorstufe bildet zu tatsächlicher politischer Gewalt.
Was könnte die Politik denn genau daraus lernen?
Es muss, glaube ich, vor allem darum gehen, dieser entgrenzten politischen Gewalt und einer völlig enttabuisierten politischen Sprache wirklich einen Riegel vorzuschieben. Diesen Konnex, diese Verbindung zwischen enttabuisierter Sprache von Hass und Gewalt und dann eben tatsächlicher politischer Gewalt auf der Straße oder jetzt eben auch durch Mordtaten wie im Falle Lübcke einen Riegel vorzuschieben. Das ist natürlich eine gewaltige Herausforderung sozusagen auch angesichts der medialen Welt und der kommunikativen Möglichkeiten unserer Gegenwart, aber es gilt sozusagen dieser Dynamik auch einer entgrenzten, einer völlig enttabuisierten politischen Kommunikation wirklich Einhalt zu gebieten, auch gesetzgeberisch Einhalt zu gebieten, und das heißt natürlich auch eine noch stärkere Kontrolle auch der, nicht zuletzt der sozialen Medien, die ja zu den wesentlichen Trägern und Foren dieser entgrenzten Sprache gehören.